Hier ist
Schachgeflüster.
Hallo liebe Zuhörer, ich heiße Xenia Bayer und das ist mein Podcast Schach für Kinder. Ein Schachgenie, Teil 5. Auf dem Hastings-Turnier 1930 brodelte es. Eine Sensation. Ein mysteriöser Mann gewinnt alle Partien in Folge. Die Wiener Schachzeitung 1930 berichtete, das diesjährige Turnier bleibt in seiner Zusammensetzung der Tradition treu. 10 Teilnehmer, zur Hälfte Briten, zur anderen Hälfte ausländische Meister, unter ihnen ein Attraktionsstück erster Güte. Als solches war offenbar Ex-Weltmeister Capablanca ausersehen, der nach einjähriger Pause wieder in Hastings in die Turnierarena trat. So war es gemeint. Das Schicksal, zumindest in der ersten Turnierhälfte, wollte es aber anders. An die Seite des Kubaners trat ein anderer Exote, der Inder. Wie im Vorjahr in Lüttich, so begann er auch in Hastings mit einer ununterbrochenen Siegesserie. 4 Gewinne, aber nicht gegen x-beliebige Gegner. Zu seinen Opfern zählt auch Capablanca, der so auf englischem Boden zum ersten Male in seinem Leben eine Turnierniederlage erlitt. Die 5. Runde brachte dem Inder einen Verlust gegen Winter. Sein nächster Konkurrent ist derzeit jedenfalls nicht Capablanca, sondern der holländische Champion Dr. Euwe. Überraschenderweise auch der britische Altmeister Mitchell. Spannung liegt über dem Turnierausgang. Stand des Meisterturniers nach der 5. Runde. Der Inder 4, Dr. Euwe und Mitchell je 3,5. Capablanca 3, Thomas und Winter je 2,5. Menchik 2. Kole und Yetis je 1,5. Taylor 1 Punkt. Der mysteriöse Mann wird 6 aus 9 Punkten in diesem Turnier erzielen. Und somit wird er Dritter hinter Max Euwe und José Raúl Capablanca. Wer war der junge Mann mit einem großen weißen Turban auf dem Kopf, der plötzlich in England aus dem Nichts auftauchte? Der junge Mann sollte mit seinem Herrn Nawab Sir Malik Umar Hayat Khan, einem indischen Diplomaten, gekommen sein. In seiner Heimat, er stammte aus Sargodha, aus dem Nordosten des heutigen Pakistans, gewann er die allindische Schachmeisterschaft 1928. Sein Herr förderte das junge Talent und nahm ihn nach Europa mit. Zu dem Zeitpunkt spielte man in Indien immer noch nach den Shatranj-Regeln. Zum einen kennt das indische Schachspiel nicht den Doppelschritt des Bauern aus der Grundstellung heraus. Außerdem kann ein Bauer nicht beliebig umgewandelt werden, wenn er die letzte Reihe erreicht, sondern immer nur in die Figur, die zu Partiebeginn an dieser Linie stand. Damit wird ein Bauer nur auf dem Damen- oder Königsflügel zu einer Dame. Erreicht er die letzte Reihe zum Beispiel auf einem Springerfeld, wird er zum Springer. Auch die indische Rochade ist anders und bedeutet, dass der König einmal im Laufe der Partie einen Springerzug ausführen darf. Schließlich gewinnt man in Indien auch dann die Partie, wenn man den gegnerischen König Patt setzt. Unser junger Freund kannte die europäischen Schachregeln nicht. Dank seinem Mitzen konnte er aber seinen Mangel an theoretischem Wissen ausgleichen. Das junge Talent bekam den Schachunterricht bei den englischen Schachmeistern William Winter und Frederick Yates, die ihn auf die britische Meisterschaft 1929 vorbereiteten. Im Ramsgate wurde der unbekannte indische Champion zum britischen Champion 1929. Er feierte einen Turniererfolg nach dem anderen. Auch bei zwei weiteren britischen Schachmeisterschaften in London 1932 und in Hastings 1933 triumphierte der talentierte Inder. Im Juni 1930 nahm er an dem Scarborough-Turnier als aktueller englischer Champion teil, gewann den fünften Platz und ließ alle englischen Schachspieler hinter sich. In der sechsten Runde des Turniers spielte der britische Champion gegen die erste Schachweltmeisterin Vera Menchik. Zwei interessante Persönlichkeiten sitzen einander gegenüber. Der Führer der Weißen, ein Inder, aus dem Heimatland des Schachspiels, der im Vorjahr die Meisterschaft von Großbritannien gewonnen hat. Seine Gegnerin, die Damenweltmeisterin, die erste, die das schachliche Monopol des männlichen Geschlechtes radikal durchbrochen hat. Ihr Zusammentreffen am Schachbrett stößt auf lebhaftes Interesse der Zuseher. Und in der Tat, es gibt bald ein wildes Handgemenge, schrieb die Wiener Schachzeitung. Der Inder gewinnt diese Partie. In den berühmten Vera Menchik Club für alle Männer, die gegen sie verlieren, schafft er diesmal nicht. Im Sommer 1930, zu seinem 100-jährigen Jubiläum, organisierte der Hamburger Schachclub eine Schacholympiade. Die britische Mannschaft trat unter der Leitung des jungen Inders an. An der Olympiade nahmen 18 Mannschaften teil. Unter den Teilnehmern waren viele berühmte Schachspieler. Auch der damalige Weltmeister Alexander Alöchin kam mit seiner Mannschaft aus Frankreich. In Hamburg belegte die britische Mannschaft den 8. Platz. Das indische Talent selbst erkämpfte 11 Punkte aus 17 Partien. 9 Siege, 4 Niederlagen und 4 Remis. Darunter eins mit Alexander Alöchin. Und gehörte zu den besten 6 Spielern. Der indische Schachspieler wird das britische Empire auch in 2 weitere Olympiaden vertreten. 1931 in Prag erzielte er 11,5 aus 17 Punkten. Sein Team landete auf dem 9. Platz. 1933 in Folkestone erkämpfte seine Mannschaft den 10. Platz. Er selber erlangte 7 aus 14 Punkten. Er kämpfte gegen die besten Schachspieler der Welt. Gegen Savelli Tartakova, den polnisch-französischen Schachmeister, gewann der junge Mann mit 6,5 zu 5,5 Punkten. Gegen Salov Lor, den tschechoslowakisch-sowjetischen Schachmeister, verlor er mit 2,5 zu 3,5. Es wurde behauptet, dass der indische Schachspieler weder lesen noch schreiben konnte. Auch war er keiner europäischen Sprache mächtig. So wurde ihm bei den Turnieren ein Privatsekretär zur Verfügung gestellt, der für ihn die Partien aufschrieb und aus dem Englischen übersetzte. Es scheinte so, dass der junge Inder bei dem Spiel mit dem Österreicher Hans Gmoch seinen Sekretär nicht dabei hatte. Beim Mannschaftsturnier in Hamburg 1930 schnitt er auch auf dem Spitzenbrett gegen die besten kontinentalen Gegner äußerst gut ab. Obwohl sein offensichtlicher Mangel an einer verständlichen Sprache einige Rivalen verärgerte. »In welcher Sprache spricht euer Champion?«, rief der Österreicher Gmoch, nachdem sein drittes Remis-Angebot nur mit sanftem Lächeln erwidert worden war. »Schach«, antwortete der Mannschaftsleiter. Und so stellte sich heraus. Denn nach einigen Zügen musste der österreichische Meister aufgeben. Das Schachtalent war keineswegs mit den Eröffnungstheorien vertraut. Sein Wissen über Eröffnungen beschränkte sich auf allgemeine Grundsätze. Tiefe Variantenkenntnis fehlte. Bei einer Partie sah man auf dem Schachbrett folgende Stellung. Weiß, Bauer E4 und Springer F3. Schwarz, Bauer C6. Alle anderen Figuren standen auf ihren Plätzen. Nichts Ungewöhnliches, wenn nicht Weiß am Zug wäre. »Wie könnte es passieren?«, fragte man den jungen Inder. »Ich wollte zuerst die Karokaneröffnung spielen«, erklärte er, »danach aber entschied für Sizilianisch.« Bei einer anderen Partie erkundigte man sich. »Mit diesem Zug haben sie den eigenen Läufer gesperrt. Warum?
Aus der Gewohnheit, antwortete der junge Mann. Bei uns in Indien ziehen die Elefanten nicht vor den Bauern.
Allerdings gerieten renommierte Theoretiker in den Partien mit ihm bereits nach den ersten Zügen in eine zweifelhafte Lage. In manchen Partien schien er seine Gegner mit indischer Gelassenheit und großer Geduld aussitzen zu wollen. So produzierte er zum Teil überlange Partien, die die Schachspieler auch gerne Seeschlangen nennen. Wie sagt der Inder? Ungeduldig sein heißt, Würde zu verlieren. In seinem Spiel spürte man etwas Neues, das ihn vom Spiel der europäischen Meister unterscheidete. Sein Schachstil war intuitiv. Er behandelte seine Partien eher nach Gefühl und weniger mathematisch exakt. Das indische Talent erklärte: Ich strebe danach, Schach so zu spielen, wie es von göttlicher Inspiration geleitet ist, und lasse mein Herz in jedem Zug sprechen. In der berühmten Partie gegen Capablanca hat er genau die geschlossene Mittelspielstellung erreicht, die seinem Stil perfekt entsprochen hat. Er hat brillant manövriert, Gegenangriffe unterbunden und war geduldig genug, um auf den richtigen Moment für einen Durchbruch zu warten. Er hat vor allem durch die Praxis gelernt. Durchs Spielen, Schach studiert hat er kaum. Seine ersten Partien in England waren nicht besonders gut, aber er hat unglaublich schnell gelernt. Das zeigt, wie talentiert er war. Innerhalb von knapp anderthalb Jahren hatte er unglaubliche Fortschritte gemacht. Nach 3 Jahren wurde er unstreitbar ein Schachmeister mit einem Spielverständnis auf Weltklasseniveau, mit überragenden Turniererfolgen. Die Tatsache, dass es ihm auch unter solchen Bedingungen gelungen ist, ein Champion zu werden, zeigt ein Schachgenie, das nichts weniger als außergewöhnlich ist, schrieb Capablanca Jahre nach dem Treffen mit dem jungen Inder am Schachbrett. 1933 kehrte das Schachtalent mit seinem Herrn in seine Heimat zurück. In den 50er Jahren las man in den Zeitungen über ihn. Pakistan. Es ist in der Tat eine gute Nachricht zu hören, dass der großartige Spieler, der vor dem Krieg innerhalb von nun 4 Jahren eine solche Spur im europäischen Schach hinterlassen hat, noch am Leben ist und offenbar Interesse am Schach hat. Gemäß einem Bericht findet in Pakistan ein Turnier statt, um 4 Spieler auszuwählen, die ihn in einem Finalturnier treffen sollen. Man hofft, dass dies lediglich die Ouvertüre zur Rückkehr eines so begabten Meisters auf die internationale Bühne ist. Die Schachwelt hörte seitdem nichts über ihn. Vishwanathan Anand, der 15. Schachweltmeister aus Indien, schrieb: Er sollte Inspiration für Schachspieler aus ganz Indien und dem Subkontinent sein, aber auch für jeden, der es als Außenseiter schwer hat. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen, aber spielte gegen die Besten der Welt und zeigte, dass er ihnen ebenbürtig ist. Daniel King, der englische Schachgroßmeister. Obwohl er Schwächen in der Eröffnung hatte, konnte er das durch seine außergewöhnliche Konzentrationsfähigkeiten, seinen Kampfgeist und seine hervorragende Endspieltechnik kompensieren. Diese Fähigkeiten können einen weit bringen. Im Februar 2024, 58 Jahre nach seinem Tod, hat der FIDE-Weltschachverband ihm den Titel eines Ehrengroßmeisters verliehen. Der stärkste Schachmeister seiner Zeit aus Asien wurde zum ersten pakistanischen Großmeister. Ein Schachkomet, der nur kurz aufleuchtete und dann im Nebel der Zeit verschwand. Das Schachgenie hieß Malik Mir Sultan Khan. Bis zum nächsten Mal. Eure Xenia Bayer.